Mein Name ist Julius Bertram und ich begrüße dich ganz herzlich zu einer neuen Ausgabe des Goodcast. Heute mit meinem lieben Freund Alexander Raths. Alex begleitet mich inzwischen schon sehr lange in meinem Leben, nämlich seit genau 10 Jahren. Er war damals derjenige, der Sarah, die zweite Geschäftsführerin unserer Firma, und mich auf die Idee gebracht hat, nicht For-Profit weiterzumachen, sondern Non-Profit. Und was ihr aus diesem Gespräch mitnehmen werdet, ist, dass Alex ein richtiger Überzeugungstäter ist. Alex ist jemand, der etwas Gutes tun will, der wirklich auch an etwas Gutes glaubt, an das Gute in der Sache. Für ihn ist Leseförderung mehr als nur ein Anliegen. Es ist manchmal macht es ein bisschen den Eindruck, als wäre es sowas wie eine Lebensaufgabe. Das möchte ich auch an der Stelle sagen, Alex, wirklich sehr dankbar, dass er uns die ganzen Jahre begleitet hat. Inzwischen ist er ein sehr guter Freund unserer Familie. Er war immer ein guter Ratgeber und er redet in diesem Podcast sehr ehrlich und sehr offen darüber, was eine Stiftung ist, wie eine Stiftung funktioniert und wie Leseförderung in Grundschulen und im Vorschulalter gestaltet werden sollte. Ich wünsche dir mit diesem Podcast wirklich ganz viel Spaß. Behalt das im Kopf, wie nah Alex und ich uns stehen. Und vielleicht kommt dir seine Stimme sogar bekannt vor, als wir unser Special veröffentlicht haben im Sommer. Da hat er den einen oder anderen Satz zu unserem Werdegang gesagt. Also viel Spaß damit. Erzähl vielen Leuten von diesem Podcast. Je mehr Leute davon wissen, desto besser. Dann hören es nämlich mehr Leute. Und je mehr Leute es hören, desto mehr schicken wir das Gute hinaus in die Welt. Ich wünsche dir ganz viel Spaß. Los geht's. Alex, herzlich willkommen im Goodcast, war lange überfällig. Ich freue mich, dass du da bist.
Ja, danke für die Einladung, Julius.
Sehr gerne, spontan.
Ganz spontan.
Spontan. Es ist 21 Uhr, es ist schön, dass du die Zeit gefunden hast. Alex, jetzt weiß ich ja, wer du bist.
Weißt du auch, wer du bist, Julius.
Aber was, es ist lustig, dass der Hund jetzt immer die ganze Zeit hier hin und her läuft. Ich glaube, das müssen wir demnächst unterbinden. Was machst du?
Oh, mit der Frage überrumpelst du mich jetzt ein bisschen.
Wenn dich die Frage schon überrumpelt, dann warte mal ab, was dann noch so kommt.
Ich bin für die Aurides-Stiftung tätig in Mülheim an der Ruhr. Eine Stiftung, die sich für Kinder in benachteiligten Lebenslagen einsetzt, im Alter von 0 bis 10 Jahren und verantwortet dort unser Förderengagement im Bereich der Grundschule, alles in und um Grundschule.
Jetzt kann ich dir eine Frage stellen, die habe ich mich bisher noch nicht getraut zu fragen, auch wenn ich Leute in ähnlichen Funktionen hier sitzen hatte. Was ist eine Stiftung und was macht die?
Man muss also, glaube ich, zweierlei Dinge unterscheiden. Einmal das Rechtskonstrukt Stiftung, wo eine Rechtsform, die ein Stiftungsvermögen hat, das sie bewirtschaftet mit dem Zweck des Vermögenserhalts in aller Regel. Und wenn sie in einer gemeinnützigen Form gegründet ist, dann mit dem Ziel, für einen vorher definierten Zweck die Überschüsse der Kapitalanlage für diesen Zweck zu investieren. Und dann gibt es aber, Stiftung ist kein geschützter Begriff, dann gibt es aber auch Organisationen, die haben Stiftung im Namen und sind aber im rechtlichen Sinne gar keine Stiftung. Wir gehören auch dazu, wir sind eigentlich eine GmbH, was zur Folge hat, dass wir kein eigentliches Stiftungsvermögen haben, sondern jedes Jahr eine Spende eines Unternehmens kriegen. Das ist das Unternehmen unserer Gesellschafter und das ist Aldi Süd. Also wir kriegen jährlich eine Spende von Aldi Süd, die wir dann für gute Zwecke, in dem Fall eben für Kinder im Alter von 0 bis 10 Jahren in benachteiligten Lebenslagen, investieren können.
Warum macht Aldi Süd das?
Tja, aus einer gesellschaftlichen Verantwortung heraus und weil den Gesellschaftern, Aldi Süd ist ein Familienunternehmen, weil der Familie in meiner Wahrnehmung eben wirklich Bildung und das Wohl von Kindern sehr am Herzen liegt. Ja. Das ist also wirklich ein rein gemeinnütziges Engagement.
Ja, das ist aber gut, das nochmal so gerade zu stellen, weil ich glaube, das schwingt ja doch schon ab und zu oftmals mit.
Warum machen das? Also da gibt es sicherlich verschiedene Motivationen in verschiedenen Förderorganisationen, aber zumindest bei uns kann ich sehr authentisch sagen, gibt es irgendwie kein Kommunikationsinteresse des Unternehmens. Wir sind wirklich frei von Unternehmensinteressen und es gibt auch kein Kommunikationsinteresse seitens der Familie, sondern wir sind sehr zurückhaltend. Wir haben nicht die Anforderung, dass unser Logo groß irgendwo draufklebt oder dass insbesondere erwähnt wird, dass wir eben Dinge fördern, sondern das kann sein, ist aber meistens von den Förderpartnern getrieben, die sagen, sie wollen das gerne platzieren als Qualitätsmerkmal, als auch als Zeichen, dass sie eben von einer großen Stiftung unterstützt werden.
Guter Punkt. Was ist denn eine große und eine kleine Stiftung? Du hast jetzt gesagt, ein Qualitätsmerkmal, dass sie von einer großen Stiftung unterstützt werden, explizit im Zusammenhang mit euch?
Ja, ach, da würde ich sagen, gibt es keine ganz allgemeingültige Definition. Ich würde sagen, große Stiftungen sind die Stiftungen, die bundesweit agieren und schon über substanzielles Maß an Mitteln verfügen, die sie ausschütten. Weiß ich nicht, wo man die Grenze zieht, vielleicht ab 1 Million oder 2 Millionen Euro per annum Fördermittel, die man ausschüttet.
Ich gehe davon aus, es ist transparent, mit wie viel ihr fördert jährlich?
Wir fördern jährlich, ja, kann man auf der Website nachlesen, machen wir ganz transparent. Wir fördern jährlich, ich glaube im letzten Jahr mit rund 11 Millionen Euro.
Was nicht wenig ist.
Was nicht wenig ist, was aber auch noch nicht die Spitze ist.
Ja, ja, aber was schon zumindest so ist, das kann man ja an der Stelle ruhig sagen, dass zumindest was den frühkindlichen Bereich angeht, ihr einer der größten Förderer seid. Ich überlege gerade, mir fällt ehrlich gesagt, fällt dir ein größerer ein für den frühkindlichen Bereich?
Im rein frühkindlichen Bereich sind wir sicherlich einer der größten Förderorganisationen, die mir auch so in den Sinn kommen.
Die nur darauf fixiert ist. Spannend. Wie viele Projekte betreust du gerade selber?
Oh, ich glaube so 16, 17. Aber von unterschiedlicher Größe und Intensität. Also das sind auch sehr, sehr kleine Dinge dabei, wo wir wirklich, also mit für unsere Verhältnisse kleinen Mitteln experimentell mal was machen. Wir haben, also das Kleinste ist tatsächlich mal jetzt für 1.000 Euro ein paar Schulen in Gelsenkirchen eine Lizenz für eine KI-Lernsoftware zugesagt.
Für 1.000 Euro eine KI-Lernsoftware. Viel Spaß.
Ja, also weil authentisch das Interesse bestand, das auszuprobieren. Es gab kurzfristig keine Mittel, man hat das Potenzial gesehen und wir hatten gemeinsames Erkenntnisinteresse, ob das Tool auch im Grundschulbereich, auch in besonders herausfordernder Lage wie in Gelsenkirchen sinnvoll einzusetzen ist. Und da haben wir gesagt, das ist normalerweise nicht das, was wir tun, aber weil es da mit dem Verantwortlichen auch in anderen Zusammenhängen eine sehr gute Förderbeziehung gab, haben wir gesagt, das machen wir ausnahmsweise.
Okay, ich glaube, das müssen wir unterstreichen, weil ansonsten laufen hier ab übernächster Woche bei euch die Anträge ein. So, wir haben hier ein Projekt, wir wollen gerne einen Beamer kaufen. es gibt auch ein gemeinsames Erkenntnisinteresse. Aber
das ist vielleicht wichtig, das auch an der Stelle, gut, dass du das sagst, Julius, nochmal deutlich zu sagen. Ja. Bei uns gibt es kein Antragswesen. Man kann sich nicht mit seinen Anträgen an die Aurides-Stiftung wenden, in aller Regel, sondern unser Credo ist, wir finden dich. Alle Jahre mal gibt es eine Ausschreibung zu sehr spezifischen Fragestellungen. Da wird man explizit eingeladen, auch eine Bewerbung einzureichen. Das ist aber nicht der Standard und üblicherweise haben wir kein Antragswesen.
Wie findet ihr denn spannende neue Partner?
Ja, wir haben 6 verschiedene Themenfelder, in denen wir unterwegs sind. 3 davon richten sich entlang im Prinzip der Entwicklungsphasen eines Kindes. Wir haben den Bereich der frühkindlichen Bildung, der bei uns frühe Hilfen heißt, wo wirklich Kinder im Alter von 0 bis 3 Jahren im Fokus stehen. Das sind dann häufig Projekte, die wirklich der ganzen Familie zugutekommen. Zum Beispiel Lotsendienste, die Babylotsen sind ein sehr präsentes Projekt bei uns in der Stiftung. Dann haben wir das Themenfeld der frühen Bildung. Das ist der Kindergartenbereich oder Kita-Bereich, 3 bis 6 Jahre ungefähr. Da beschäftigen wir uns viel mit der Frage, wie können wir Zugänge zu Kita eigentlich besser ermöglichen, weil wir wissen, dass Kita als Bildungsinstitution eben insbesondere für bildungsferne Familien wichtig ist und insbesondere zur frühen Sprachbildung für Kinder mit wenig Sprachvorbildern oder nicht deutscher Muttersprache. Und leider wissen wir aber auch, dass gerade die Kinder seltener als andere Kinder den Weg in die Kita finden. Mhm. Ja, also wir haben da ein Zugangsproblem und wir als Stiftung engagieren uns zu überlegen, wie können bessere Zugänge, wie können insbesondere für diese Kinder mehr Zugänge ins Kita-System geschaffen werden. Dann haben wir den Bereich der Grundschule, das ist eben mein Themenbereich. Und dann haben wir noch so drei Querschnittsthemen. Einmal das Themenfeld Kinder von Inhaftierten und einmal Kinder von sucht- und psychisch kranken Eltern. Mhm. Das sind zwei kleine, aber doch wichtige Zielgruppen, für die in unserer Wahrnehmung im regulären Hilfesystem relativ wenig getan wird. Das aber Kinder sind, die einen großen Leidensdruck haben, aber wenig Möglichkeiten haben, noch über ins Gespräch zu kommen. Da engagieren wir uns, dass da ja mehr Unterstützungssysteme, mehr Unterstützungsangebote geschaffen werden. Und dann haben wir noch das Themenfeld der Jugendhilfeplanung und Präventionsketten, wo wir sehr systemisch überlegen, wie kann ja Jugendhilfe strukturierter gedacht werden, wie können die Akteure in den Kommunen besser zusammenarbeiten in Netzwerken und wie können insbesondere die Jugendämter ihre Aufgabe als Jugendhilfeplaner, die ja auch eine Steuerungsfunktion haben, wie können diese Aufgaben besser wahrgenommen werden.
Das hört sich danach an, als wäre die 100 Köpfe.
Genau, wir sind
Ganz genau.
Ja, wir sind 8 Köpfe derzeit mit, weiß ich nicht, 6 irgendwas oder so Vollzeitäquivalenten.
Aber da macht ihr ganz schön viel auf ganz schön wenig Leute.
Ja und nein. Also das Gute ist eben an der Förderstiftung, dass man eben über Mittel verfügt, die man für die eigenen Themen einsetzen kann. Und unsere Aufgabe ist es in dem Sinne, Kooperationspartner zu identifizieren, interessante Ansätze zu identifizieren, die sich dann operativ natürlich mit sehr viel mehr Manpower ganz konkret für die Dinge einsetzen. Und deswegen kann man mit wenig Köpfen da trotzdem gute Dinge anstoßen, die Dinge dann von den Organisationen, von den Kooperationspartnern entwickeln lassen und dann eher als strategischer Begleiter zur Seite stehen und immer punktuell gucken, wie kann man unterstützen. Das ist auf der einen Seite natürlich monetär, aber auf der anderen Seite auch viel durch Netzwerkbildung, durch so eine Türöffnerfunktion, weil es für uns als Stiftung natürlich leichter ist, Türen zu öffnen und erste Gespräche zu ermöglichen und ja auch durch Capacity Building im weitesten Sinne.
Jetzt hast du gesagt, euer Credo ist, wir finden dich. Aber so richtig auf die Frage hast du noch nicht geantwortet, wie ihr eigentlich jemanden findet. Also wie stelle ich mir das ganz praktisch vor? Ihr sagt, okay, ist jetzt gezielt überspitzt. Ja. Wir haben dieses Jahr, statt 11 Millionen haben wir 25. Wir können irgendwie 5 neue Projekte aufnehmen. Lass mal losgehen und dann läuft ihr von einer Konferenz zur nächsten und sagt, ey, geiler Pitch, dich nehme ich.
Ja.
Okay, gut.
Nein, also auch das, aber tatsächlich, also ich würde immer sagen, wir sind viel im Markt unterwegs. Was für uns, glaube ich, in den letzten Jahren ein guter und wichtiger Professionalisierungsschritt war, wirklich sehr klar zu haben, diese Themenfelder und dann pro Themenfeld, was ist eigentlich das gesellschaftliche Problem oder die Problemlage, die wir lösen wollen. Mhm. Und wenn man das für sich klar definiert hat, dann kann man eben sehr gezielt losgehen und gucken, was gibt's eigentlich für Lösungsansätze, wo gibt's schon was, wer macht schon was und dann eben gezielt mit den Leuten ins Gespräch kommen, die Dinge sich angucken, zu gucken, was funktioniert besonders gut, was ist besonders gut evaluiert und wo gibt's eine besondere ja Verbreiterungsperspektive, denn das haben wir gerade noch nicht angesprochen, Julius. Wenn man über Stiftungen sich Gedanken macht und Förderinstitutionen, muss man gut, glaube ich, unterscheiden zwischen Stiftungen, die mehr operative Kosten übernehmen, ja, also so, ich sag mal, die klassischen regionalen Stiftungen, die sagen, wir wollen hier bei uns im Kreis Schulen unterstützen und dann finanzieren wir eben den Schulen die Umsetzung eines bestimmten Angebots. Ja, das machen so Sparkassenstiftungen oder kleine regionale Stiftungen, die dann eben für ihren Kreis oder für ein regionales Gebiet wirklich sehr operativ Umsetzung finanzieren. Mhm. Und dann, so, und zu denen zählen wir uns eben nicht, sondern wir sind eine Skalierungsstiftung. Unser Ziel ist, Dinge zu finden, die schon gut erprobt sind, idealerweise schon evaluiert sind, wo wir eine sehr, sehr gute Work-Annahme haben, eine sehr gute Theory of Change, dann ein gutes Work-Verständnis, was passiert da eigentlich? Immer mit der Frage, zahlt es auf die Problemstellungen ein, die wir ganz konkret haben? Und wenn wir das gefunden haben, dann gehen wir auf die Akteure zu und sagen, hey, lasst uns doch mal zusammen gucken, ob das, was ihr entwickelt habt, was im Kleinen funktioniert, ob wir mit unseren Mitteln dazu beitragen können, dass wir das mehr Kindern zugänglich machen. Und ein sehr gutes Beispiel, was gerade meinen Stiftungsalltag sehr bestimmt, ist das sogenannte Leseband zur Steigerung der Leseflüssigkeit von Kindern.
Sagt man das so, Leseflüssigkeit?
Ja, also.
Das ist für mich ein irritierender Begriff.
Warum?
Leseflüssigkeit?
Ja.
Sagt man das wirklich so? Ich kenne das Wort Lesefluss.
Nee, also genau. Es ist ein Leseflüssigkeitstraining.
Wirklich?
Okay, gut. Genau, also man muss eben beim Lesen lernen, die Hierarchie niedrigen und die Hierarchie höheren Lesekompetenzen unterscheiden. Und zu den Hierarchie niedrigen gehört eben die Leseflüssigkeit. Und erst wenn du eine ausreichende Leseflüssigkeit hast, dann bist du in der Lage, sinnentnehmend zu lesen. Und das ist das, was Kinder eben üben müssen. Der Professor Geilberger, der das Leseband entwickelt hat, der Vater des Lesebands, sagen wir immer ganz liebevoll, der hat für mich immer das schöne Beispiel des Autofahrens geprägt. Er hat gesagt, wenn du wirklich Auto fahren willst oder gut Auto fahren willst, musst du erst schalten, lenken, kuppeln, automatisieren. Da darfst du nicht mehr drüber nachdenken müssen. Und erst wenn das automatisch passiert, hat dein Gehirn genug Kapazität frei, um dich auf den Straßenverkehr zu konzentrieren, wenn alles andere automatisch passiert. Und dann kannst du einschätzen, kann ich hier noch überholen oder nicht? Was macht da der Fußgänger? Was passiert da mit dem LKW und so weiter? Und so ähnlich ist es beim Lesen lernen. Du musst dahin kommen, dass du das Aufnehmen der Wörter und das Verstehen der Wörter, ne, dieses, also was wir so als Lesen lernen bezeichnen, dass das kein aktiver Prozess mehr ist, wo du die Wörter wirklich Buchstabe für Buchstabe zusammensetzt und daraus sich ein Wort bildet, sondern du musst in eine Flüssigkeit kommen, dass dieser Prozess automatisiert ist. Und das ist eben, übst du durch Wiederholungen. Und wirklich in ein Leseverstehen kommt man erst, wenn man eine Flüssigkeit erreicht hat von, sage ich mal so 120, 130 Wörtern pro Minute, die man automatisiert lesen kann. Und dann müssen wir erst darüber nachdenken, wie können wir die Hierarchie höheren Leselernprozesse fördern. Und da geht es dann eben um Lesestrategien und solche Dinge. Und da entsteht dann erst sinnentnehmendes Lesen.
Ihr Lieben, schön, dass ihr den Goodcast hört. Wir freuen uns riesig, dass ihr dabei seid. Wir machen den Podcast mit ganz viel Herzblut. Und wenn ihr uns ein bisschen Support zurückgeben wollt, dann liked, abonniert oder schreibt uns eine Bewertung. Kommentare von euch sind auch toll, über die freuen wir uns, die lieben wir. Danke, dass ihr Teil unserer Community seid.
Das ist total spannend, was du sagst, weil, also ich weiß, dass es in der Realität nicht so ist und trotzdem stellt sich die Frage, eigentlich ist es doch Aufgabe der Schule, genau das zu tun. Warum brauchst du dann das Leseband?
Ja, auch das ist eine total spannende Frage. Eine Antwort ist sicher, dass früher in Familien mehr gelesen wurde und mehr geübt wurde.
Das ist gesichert.
Gesichert.
Muss Vorlesestudie der Stiftung lesen.
Ja, so, und Kinder haben insgesamt weniger Räume, um Lesen zu üben. Die andere Frage ist eben, wie viel Zeit haben Kinder auch in Schule, um wirklich zu lesen? Es ist definitiv Aufgabe der Schule, aber eine Aufgabe, wie wir in aus ganz verschiedenen nationalen, internationalen Vergleichsstudien wissen, in Teilen nicht gut nachkommt. Ja, also wir wissen, je nachdem, welche Studie man sich anguckt, dass wir ungefähr 20% der Kinder haben, die am Ende der vierten Klasse nicht die Mindeststandards im Lesen erreichen und nochmal ungefähr 20-25%, die nicht die Regelstandards erreichen. Und die Regelstandards sind aber sozusagen das Lesekompetenzlevel, das du brauchst, um in deiner späteren Schullaufbahn solide bestehen zu können. Und wenn du dir das überlegst, Lesen ist einfach die Kompetenz, die du für alle anderen Fächer brauchst. So, du kannst die Textaufgabe in Mathe nicht lesen, nicht bearbeiten, wenn du nicht verstehst, was da gefragt ist. Du kannst in Biologie nicht richtig deine Aufgabe beantworten, wenn du die Fragestellung nicht verstehst. Und so zieht sich das durch alle, ja, durch alle Fächer durch und aber auch in meiner Wahrnehmung durchs ganze Leben. Deswegen würde ich immer sagen, für mich ganz persönlich ist Lesen die Basiskompetenz, die am größten Maße über gesellschaftliche Teilhabe und über Bildungserfolg entscheidet.
Ja, beantworte ich die Frage aber nur in Teilen, weil wenn du Studien zitierst, die zu dem Schluss kommen, dass 20% aller Kinder eben keine ausreichenden Lesefähigkeiten haben, würde das ja trotzdem die Frage erneut zulassen, warum das dann keine staatliche Aufgabe ist, sich darum zu kümmern. Ich weiß,
es ist staatliche Aufgabe und die staatlichen Akteure bemühen sich, so wie ich das wahrnehme, wirklich sehr darum, dafür Lösungen zu finden. Okay. Und
das ist auch gut, da so auszusprechen.
Ja, absolut, absolut. Und ich erlebe das wirklich so, ich bin mit dem Thema in einigen, ich würde fast sagen, den meisten Schulministerien, Kultusministerien der Bundesländer unterwegs. Und überall treffe ich auf Mitarbeitende in den Ministerien, die wirklich mit großem Engagement sich dafür einsetzen, dass sich die Lage verbessert. Und es ist aber in Teilen einfach nicht leicht. Und Leseband ist eben nur eine Lösung für das Problem, wo wir eben die Leseflüssigkeit trainieren. Und das wissen wir auch aus den Vergleichsstudien, dass eben Länder, die sehr viel höhere Lesekompetenzen bei den Grundschulkindern aufweisen, mehr Trainingszeiten, mehr Leseübzeiten pro Woche haben.
Ach, da gibt es einen unmittelbaren Zusammenhang.
Da gibt es einen unmittelbaren Zusammenhang. Das ist das eine. Und das andere, was wir sehen in diesen Vergleichsstudien, dass im Prinzip in keinem anderen Industrieland die Korrelation zwischen sozialer Herkunft und Fähigkeiten in Basiskompetenzen so groß ist wie in Deutschland. Also negativ korreliert. Ja. Je schlechter deine soziale Herkunft, desto schlechter sind noch deine Fähigkeiten am Ende der vierten Klasse in den Basiskompetenzen.
Gibt es eine Antwort darauf, warum das gerade bei uns so schlecht ist?
Ja, weil es Schule hier in besonderer Weise nicht gut schafft, die Unterschiede, die von zu Hause aus kommen, eben gut zu kompensieren. Und also die Antworten sind vielfältig. In manchen Ländern gibt es eben viel früher auch schon eine, wie auch immer, eine Einrichtungspflicht oder eine Schulpflicht. In der Schweiz, glaube ich, zum Beispiel schon ab 4, wo die Kinder eben gemeinsam zusammen lernen. Schwierigkeit ist, von allem, was ich bisher meine, verstanden zu haben, dass unser System eben besonders voraussetzungsreich ist, unser Schulsystem. Wir, so wie Lesen in Deutschland im Moment unterrichtet wird, ja, also wie Kinder erstmal lernen oder lesen lernen, ist insofern voraussetzungsreich, dass wir wissen, dass es da einen sogenannten Wortüberlegenheitseffekt gibt, dass also Kinder mit großem Wortschatz, mit einem großen Sprachverständnis, was eben über Vorlesen zu Hause und ein sehr sprachanregungsreiches Umfeld geschaffen wird, dass diese Kinder sehr viel leichter mit dem System, wie in Deutschland Lesen gelernt wird, eben Lesen lernen. Und dass Kinder, die aus bildungsferneren Familien kommen, die nicht mit Deutsch als Muttersprache aufgewachsen sind, dass es für die schwieriger ist, weil sie weil eben der Leselernprozess, so wie wir es zurzeit in den meisten Schulen machen, sehr voraussetzungsreich ist. Es braucht eine große phonetische Bewusstheit schon, ja, was ein A, dass man das klar hören kann und das kann, oder ein O oder ja, so. Und es gibt aber andere Ansätze, über denen wir uns gerade beschäftigen, wo man gezielt auf diese Herausforderungen eingeht und wo man gezielt guckt, können wir erstmal damit anfangen, die bei den Kindern diese phonetische Bewusstheit zu stärken, können wir gezielt darauf aufbauen, erstmal mit einem kleinen Wortschatz loszulegen und den aber bei allen Kindern solide aufzubauen, dann die Phoneme, die kommen, wirklich solide mit den Kindern zu trainieren, dass sie das A wirklich ganz sauber hören und wiedergeben können und dann darauf in kleinen Schritten aufbauen. So hat man bis in die 70er Jahre in Deutschland schon lesen gelernt und hat dann eben festgestellt, dass der andere Ansatz, der eben voraussetzungsreicher ist, viel schneller zum Ziel führt, aber damals mit einer viel homogeneren Lerngruppe. Mhm. Und dann hat das gut funktioniert. Und für Kinder, die aus einem sozial starken Elternhaus kommen, denen viel vorgelesen wurde, die einen großen Wortschatz haben, die sowieso sprachlich fit sind, für die ist das immer noch so, dass das der bessere Ansatz, weil sie sehr schnell sehr gut lesen können. Aber die anderen Kinder, die 20%, die das eben nicht haben im Schnitt, ja, so was man immer so sagt, die unteren 20% oder die 20% aus bildungsfernen Familien, die werden dann zusätzlich in der Schule abgehangen. Und was wir aber machen können zukünftig, und darüber sind wir im Gespräch und dafür setzen wir uns ein, eben genau differenziert in den Schulen zu gucken, welcher Ansatz ist für welche Kinder richtig, wie können wir die Kinder insgesamt so fördern, dass jedes Kind das für ihn und für sie richtige Leselernmodell bekommt, um dann wirklich darüber erstmal lesen zu lernen und dann über das Leseband in einem zweiten Schritt eben gezielt in der Schule und nicht aufs Elternhaus abgegeben, eben zu einer hohen Leseflüssigkeit kommen. Und wenn man dann diese Kette gut aufeinander aufbaut, ist meine große Hoffnung, dass wir im Bereich der Lesekompetenz wirklich die Kehrtwende hinkriegen und wieder dafür sorgen können, dass ein Großteil der Kinder, ein viel, viel größerer Teil, als es jetzt der Fall ist, dann wirklich wieder solide lesen kann am Ende der vierten Klasse.
Jetzt hast du das alles mit sehr viel Leidenschaft vorgetragen. Und gleichzeitig weiß ich, dass es ja nichts ist, was du so gelernt hast, sondern du bist eigentlich BWLer.
Ja.
Furztrockener BWLer.
Und dann auch noch in der trockensten Variante. Investition, Finanzierung, Risikomanagement.
Ah ja, gut zu wissen. Du hättest also richtig reich werden können.
Das weiß ich nicht, aber...
Die Chancen sah nicht schlecht aus.
Ja, wär sicherlich okay gewesen, ja.
Warum bist du trotzdem nicht dabei geblieben?
Oh, das kann ich sehr, sehr genau beantworten. Während des Studiums habe ich einen Nebenjob gehabt als Buchhalter, wenn man so will. Ich habe da die Finanzen gemacht für einen kleinen gemeinnützigen Verein, der den Titel hatte oder den Namen hatte, Hauen ist doof. Und der
gibt's sie heute noch?
Leider nicht mehr, nee. Und die haben Gewaltpräventionsprojekte gemacht an Kindergärten und Grundschulen. Und ich wollte da einfach studentischer Nebenjob so ein bisschen Geld verdienen fürs Studium. Und da haben drei Damen geleitet, die mit sehr, sehr großer Leidenschaft wirklich an meinem Werte- und Weltbild gerüttelt haben. Und dann habe ich zunehmend in Frage gestellt, ob das, was ich da im BWL-Studium alles lerne, Menschen als Zahlungsströme zu bewerten und nur das Maxim der Gewinnoptimierung und so weiter, ob das wirklich so der beste Ansatz ist, und war dann so im 7., 8. Semester schon fast fertig und habe kurz überlegt, ob ich das alles hinspeise, und habe dann aber gedacht, naja, jetzt bist du so weit gekommen, jetzt kannst du das schon auch noch fertig machen, und hatte dann tatsächlich so ein bisschen Lebenskrise, was machst du jetzt eigentlich damit?
Da warst du wie alt in deiner Lebenskrise?
Naja, wie alt war ich da? So 25, 26. Und bin danach auch nach dem Studium, erstmal habe ich gedacht, so jetzt ein paar Monate durch Asien wandern, da kriegst du die Erkenntnis und hast eine Idee, was du mit deinem Leben machst. Das hat leider auch nicht funktioniert. Und dann für mich der ganz große Gamechanger, weiß ich wirklich noch sehr, sehr gut, nach dieser Reise, ich lag zu Hause auf dem Sofa, wusste nicht so richtig, wohin jetzt eigentlich mit mir, und habe dann bei Spiegel Online einen Artikel über Teach First Deutschland gelesen und das sogenannte Fellow-Programm, ja, und die Idee, Teach First ist mittlerweile sehr bekannt, aber ist eben, dass Hochschulabsolventen aller Fachrichtungen für 2 Jahre an Brennpunktschulen gehen und dort ihr Know-how einbringen und Schule öffnen für externe Akteure und irgendwie frischen Wind da reinbringen. Ich habe das gelesen, habe gedacht, boah, das ist es, das willst du machen, und dann ja, habe ich eben 2 Jahre in der Brennpunktschule in Bottrop, habe ich da mit den Kids gearbeitet und habe gemerkt, wie erfüllend das einfach ist, irgendwie abends nach Hause zu gehen und zu wissen, für was du da morgens aufgestanden bist.
Was haben die drei Frauen, die drei Damen von Hauen ist blöd?
Hauen ist doof.
Hauen ist doof. Was haben die zu dir gesagt, was für dich so anders war im Gegensatz zu dem, was du vorher gelernt hast, dass es das so in Frage gestellt hat?
naja, es waren nicht einzelne Sätze, sondern es waren irgendwie viele Gespräche. Und ich glaube, was man heutzutage so über Haltung in ganz vielen Kontexten so mitbekommt oder was so über Haltung diskutiert wird. Und für mich war irgendwie klar, ich bin selber erster Akademiker meiner Familie und so weiter. Ja, ich will studieren, ich will unfassbar viel Kohle damit verdienen und ich will mir einfach alles leisten können. Und hatte so eine Idee von, naja, und das ist so, wenn du einfach alles leisten kannst und haben kannst und kaufen kannst, dass das die eben glücklich macht. Und das haben sie ganz gut in Frage gestellt und haben immer wieder darauf hingewiesen, wie wichtig eigentlich für ein zufriedenes Leben Sinnempfinden, Gemeinschaft, aber auch sowas wie ökologischer Blick und Nachhaltigkeit und solche Dinge, wie wichtig das ist. Und ich habe, und das haben sie eben nicht nur gesagt, sondern das haben sie gelebt. Und ich habe einfach das Gefühl gehabt, die hatten alle irgendwie nicht viel Kohle, die sind aber gut über die Runden gekommen. Ja, die waren jetzt auch nicht arm oder so, aber jetzt nicht, was meine Definition als BWLer von unglaublich wohlhabend gewesen wäre. Aber die habe ich einfach immer authentisch als glücklich und gut im Leben stehend erlebt. Und das hat mir dann irgendwie den Anstoß gegeben, da selber nochmal drüber nachzudenken, wie ich eigentlich meine Lebenszeit einsetzen will und mit welchen Dingen ich mich beschäftigen will.
Spannend, das wäre ein absolutes Pro-Argument für ein verpflichtendes soziales Jahr, oder?
Du, ja und nein. Tatsächlich, ich komme noch aus der Zeit, wo es Zivildienst gab, beziehungsweise Wehrpflicht gab und ich musste Zivildienst ableisten und ich habe mich mit Händen und Füßen dagegen gewehrt, weil die 10 Monate, die ich in einem Kurheim als Hausmeister verbracht habe, die habe ich damals und auch heute noch als total verschwendete Lebenszeit empfunden. Also das hat mich
Weil du handwerklich wahrscheinlich auch einfach total unbegabt bist. Du hast mehr kaputt gemacht als ganz.
Naja, genau. Auch das, ja. Und vor allen Dingen, du wirst ja auch an nichts Relevantes rangelassen. Ich habe da 10 Monate lang Rasen gemäht und Wände gestrichen und sowas. Und das hat mir nicht das Gefühl gegeben von, ich denke mal darüber nach, was wirklich sinnvoll im Leben ist. Und
ich werde Malermeister.
Ja. So, und da habe ich immer gedacht, verdammt, jetzt klaut mir hier der Staat irgendwie ein Dreivierteljahr meiner Lebenszeit, die ich gerne selbstbestimmt eingesetzt hätte. Und gleichzeitig aber Dinge zu fördern, wo sowas nicht verpflichtend, sondern freiwillig gemacht wird. Leute, die Orientierung suchen, denen diese Möglichkeit zu geben. Und
der sogenannte Bufti.
Genau, Bufti und wie heißt der andere? Es gibt Bufti und
Bundesfreiwilligendienst
und Freiwilliges Soziales Jahr.
FSJ, genau.
FSJ, das gibt's immer noch und eine meiner von mir geförderten Organisationen setzen Bundesfreiwilligendienstleistende ein.
Können wir ruhig sagen, ist Tauschebildung für Wohnen,
genau, wo die Bundesfreiwilligendienstleistenden eben auf freiwilliger Basis sich melden und sagen, hey, wir haben Bock, hier ein Jahr zur Orientierung in einem sozial schwierigen Stadtteil zu wohnen und dort mit jeden Tag mit den Kindern tolle Angebote zu machen, Lernförderung zu machen. Und wir werden aber auch sachlich begleitet. Wir kriegen Lebensorientierung, wir kriegen Mentoring an die Seite und wir kriegen Menschen, die uns gut darauf vorbereiten. Das halte ich für total sinnvoll. Aber pauschal alle Menschen dazu zu zwingen, da habe ich so meine, aus eigener Leidenserfahrung so meine Schwierigkeiten, Julius.
Na gut, war ja nur eine Idee. Ich dachte, ich ziehe das an der Stelle jetzt ran. Alex, ich habe noch 2 Fragen für dich. Nummer 1.
Tatsächlich hast du noch, würde ich sagen, mindestens eine Frage offen.
Nämlich, sag.
Naja, also dieses ganze Thema Leselernen, da wollte ich dir einmal exemplarisch noch erklären, wie wir dann an unsere...
Das hat auch noch keiner gemacht. Okay, bitte. Wie kann man denn lesen lernen?
Nein, ich wollte dir exemplarisch nochmal erklären, wie wir unsere Förderprojekte finden, weil es sich da wirklich ganz wunderbar nochmal zeigen lässt. Wir haben erst die strategische Überlegung gemacht, wir wollen in diesem Themenfeld Grundschule einen besonderen Schwerpunkt auf Leseförderung legen. Und dann bin ich wirklich zu Fachkonferenzen gefahren, habe mich durch Studien gelesen und so weiter und bin dann tatsächlich auf einer Fachtagung auf den Professor Geilberger aufmerksam geworden, der vorgestellt hat, wie er eben dieses Leseband in Hamburg umgesetzt hat und wie er das evaluiert hat und diese Evaluationsergebnisse, die waren so fantastisch, weil man eben zeigen konnte anhand von wirklich standardisierten wissenschaftlichen Tests, dass Kinder, die regelmäßig mit dem Leseband lesen lernen oder Lesen üben, nicht lesen lernen, sondern Lesen üben, dass die innerhalb wirklich kurzer Zeit, innerhalb von wenigen Monaten von unterdurchschnittlichen Lesern, was die Leseflüssigkeit in Wörtern pro Minute angeht, zu durchschnittlichen und irgendwann sogar zu überdurchschnittlichen Lesern werden im Vergleich zu einer normierten Kontrollgruppe. Mhm. Und wir haben gesehen, dass das in Hamburg an einer Handvoll Schulen im Rahmen dieser Studie sehr, sehr gut funktioniert hat und Hamburg das dann auf mehr Schulen übertragen hat. Und dann haben wir gesagt, und das ist jetzt was, da rein können wir als Stiftung investieren. Und dann sind wir proaktiv, habe ich den Professor Gallberger angeschrieben und der hat mich auch am Anfang ignoriert. Dann habe ich ihn nochmal angeschrieben, das erzählt er immer so ganz lustig, weil er mit Stiftung auch gar nichts anfangen konnte. Und dann habe ich gesagt, Mensch, können wir nicht das, was so gut funktioniert, viel größer und in noch viel mehr Schulen bringen.
Ich habe einen ähnlichen Fall mit einer Stiftung, die uns jetzt fördert, nämlich mit Sarah und Andrea von Affirmative. Die haben uns geschrieben, ich habe es ignoriert und ein halbes Jahr später habe ich denen geschrieben. Dann haben die gesagt, ey, hättet auch früher haben können, hättet auch früher miteinander reden können. Also, wenn ihr schreibt, sollte man sich...
Absolut. Und das Leseband war dann tatsächlich eine Erfolgsgeschichte. Wir haben noch eine weitere Stiftung gefunden, die sich auch unabhängig von uns sozusagen gemerkt hat, dass das Leseband wahrscheinlich eine gute Idee ist. Die Reinhard-Mohn-Stiftung, die das Thema Leseband nach Ostwestfalen-Lippe geholt hat, und mit dem waren wir dann in engen Austausch und dann sind peu à peu weitere Stiftungen dazugekommen, die alle gesagt haben, wir finden das Leseband super. Und mittlerweile haben wir also ein Stiftungsnetzwerk Leseband, wo wir uns in einer für den Sektor wirklich einmaligen Konstellation 3, 4, 5 Mal im Jahr zusammenfinden und darüber beraten, wie können wir dem Thema Leseband weiter Auftrieb geben, uns gegenseitig die Bälle zuschießen, mit dem wirklich fantastischen Erfolg. Wir haben neulich mal gezählt, dass von eben 3 Handvoll Schulen vor 4, 5 Jahren in Hamburg mittlerweile 2000 Schulen mit knapp 500.000 Kindern mit dem Leseband Leseförderung betreiben und Tendenz massiv steigend.
Stark. Und alles nur, weil du sie ausgegraben hast.
Ich zusammen mit den Stiftungskollegen der anderen Stiftung.
Kannst du jetzt annehmen an der Stelle. Kannst du auch mal selber auf die Schulter klopfen. Nur für einen Moment. Okay, trotzdem jetzt meine beiden letzten Fragen für dich. Wenn ich dir 1 Million Euro in die Hand drücken würde, was würdest du damit machen?
Einmalig oder jährlich?
Einmalig.
Ach so.
Druck ja kein Geld.
Leseförderung ist tatsächlich gerade wirklich das Thema, mit dem ich mich am meisten beschäftige. Ich würde noch mehr Räume schaffen, um Austausch zwischen Menschen, die sich schon viel mit dem Thema beschäftigt haben und gute Antworten haben und denen die Lösung suchen, zu ermöglichen. Ich würde noch viel mehr in den internationalen Austausch und internationales Lernen investieren. Und ich würde, was wir aber auch tatsächlich gerade tun, weil ich vor einer ähnlichen Frage kürzlich stand.
So, aber in echt.
Aber in echt und dann, also kleinere Summe, aber über mehrere Jahre und dann eben mit der Antwort, ich würde sie weiterhin in Leseförderung investieren und zwar in einen Ansatz, der nennt sich 100% Schulen. Das sind Schulen, die sich wirklich als großes Credo gegeben haben, dass 100% der Schülerinnen am Ende der 4. Klasse gut lesen können. Und dann eben auf einen wirklich strukturierten Prozess setzen von, wie lernen die Kinder lesen, wie üben die Kinder Leseflüssigkeit, wie lernen sie Lesestrategien, mit einer regelmäßigen Diagnostik, die dazu führt, dass man wirklich sehr kleinteilig guckt, wo stehen die Kinder an welcher Stelle, wer braucht wo nochmal eine individuelle Unterstützung, damit am Ende der 4. Klasse alle Kinder gut lesen können. Und ich finde, das ist eine absolut gesellschaftliche, total gesellschaftliche Aufgabe. Wir haben demografischen Wandel, wir haben in manchen Bereichen Fachkräfteprobleme und wir können es uns nicht erlauben als Gesellschaft, dass wir ein Viertel der Kinder irgendwie verlieren, weil sie nicht gut lesen in der Grundschule lernen.
Letzte Frage, mit welchem Song möchtest du diesen Podcast beenden?
Robert Frost, The Road Not Taken.
Hatten wir noch nie.
Weil das tatsächlich für mich genau dieser Scheideweg ist, an dem wir hier gerade stehen, auch beim Thema Leseförderung.
The Road Not Taken. Alex, danke für dieses sehr schöne Gespräch.
Danke, Julius.
The Road Not Taken by Robert Frost. Two roads diverged in a yellow wood. And sorry I could not travel both and be one traveller. long I stood and looked down one as far as I could to where it bent in the undergrowth. Then took the other, as just as fair, and having perhaps the better claim, because it was grassy and wanted wear. Though as for that, the passing there had worn them really about the same. And both that morning equally lay in leaves no step had trodden black. Oh, I kept the first for another day. Yet knowing how way leads on to way, I doubted if I should ever come back. I shall be telling this with a sigh, somewhere ages and ages hence. Two roads diverged in a wood, and I took the one less travelled by. And that has made all the difference.
Das war eine weitere Folge vom Goodcast. Schön, dass du heute wieder dabei gewesen bist. Ich hoffe, du konntest etwas für dich mitnehmen, das dich stärkt, inspiriert oder einfach nur gut für dich ist. Wenn dich etwas bewegt hat oder du Gedanken teilen möchtest, schreib mir gerne. Ich freue mich, von dir zu hören oder zu lesen. Und wenn dir der Goodcast gefällt, erzähl gerne deinen Freundinnen davon oder hinterlass eine Bewertung, so wächst unsere kleine Community Schritt für Schritt weiter. Nimm dir Zeit für dich, atme tief durch. Du machst das richtig. Bis bald, dein Julius.